MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler.
So weit aus dem Norden ist noch nie ein Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz gekommen. Seit Dienstag ist das der gebürtige Emsländer Heiner Wilmer, der das Bistum Hildesheim leitet. Die Bischöfe haben ihn auf ihrer Frühjahrsvollversammlung in Würzburg gewählt. Heiner Wilmer ist somit Nachfolger von Georg Betzing und nun das Gesicht der katholischen Kirche in Deutschland. Das MKR war bei der Vorstellung des neuen DBK-Vorsitzenden dabei.
Die Nervosität war Heiner Wilmer anzusehen. Sein erstes Statement als DBK-Vorsitzender las er vom Handy ab und seine Hände zitterten dabei ein wenig. Aber er machte klar, dass er diese Hände nach allen Seiten ausstrecken will. Den katholischen Glauben sieht er dabei als Stärke, die Grenzen überwindet.
Unser Glaube ist eine Quelle von Kraft und Weite. Er schenkt Halt, er öffnet Räume der Hoffnung. Und diese Hoffnung, dass Gott uns trägt, leben wir in ökumenischer Verbundenheit mit allen evangelischen und orthodoxen Schwestern und Brüdern sowie mit unseren jüdischen und muslimischen Geschwistern.
Sein erster Auftritt als DBK-Vorsitzender versprach außerdem Kontinuität zu seinem Vorgänger Georg Betzing, etwa beim Umgang mit sexuellem Missbrauch. Schon vor seiner Wahl zum DBK-Vorsitzenden bekannte sich Heiner Wilmer eindeutig zur Verantwortung der katholischen Kirche. Deren Strukturen und ein überhöhtes Priesterbild hätten diese Verbrechen und das Schweigen darüber begünstigt.
Es gibt einen gemeinsamen, mühsamen Weg mit den Menschen, die betroffen sind von sexualisierter Gewalt. Es gibt Verletzungen und Kränkungen, alle wissen das. Die Stimme der Betroffenen muss gehört werden, damit wir als Kirche glaubwürdig bleiben. Und bei allem ist es gut, dass wir den Weg gemeinsam weitergehen.
Kritische Themen will Heiner Wilmer also nicht einfach abräumen. Auch das Reformvorhaben Synodaler Weg wird er weiterhin in der Öffentlichkeit vertreten. Da geht es um mehr Beteiligung von Laien und insbesondere Frauen, um Rechenschaftspflichten der Bischöfe und eine offenere Sexualmoral. Dabei machen dem neuen DBK-Vorsitzenden vor allem die Gläubigen Hoffnung auf einen neuen Aufbruch und neue Freude am Glauben.
Die katholische Kirche hat eine schwere Zeit hinter sich. Wir haben viel gerungen, doch es geht nach vorn. Ich bin in vielen Gemeinden unterwegs und mit Jugendlichen im Gespräch und ich bin immer wieder positiv überrascht. Wir haben Probleme und Herausforderungen, ja, aber die Gläubigen vor Ort sind gut drauf. Davon lasse ich mich als Bischof anstecken.
Dabei hat Bischof Wilmer in seiner Laufbahn erfahren, dass Vielfalt das Miteinander und den Glauben nicht stört, sondern bereichert. 40% der Katholiken in seinem Bistum Hildesheim kommen nicht aus Deutschland. Und auch sonst hat der neue DBK-Vorsitzende immer über den Tellerrand hinausgeschaut und viele Kulturen kennengelernt.
Ich bin der Ordensmann, ich komme aus einer Ordensgemeinschaft, weltweit vernetzt. Ich war 8 Jahre meines Lebens im Ausland, habe dort studiert und gearbeitet. Das ist sicherlich eine Erfahrung, die ich einbringe, auch das gern tue, komme aus einer Ordensgemeinschaft, die Gemeinschaftsleben liebt, die Hinwendung zu den Menschen und einen Sinn für die Leute mit Humor, mit Zuwendung und mit Herzblut liegt mir sehr am Herzen.
Unter anderem hat Heiner Wilmer als Lehrer im New Yorker Problemviertel Bronx gearbeitet. Als Chef seines Ordens, der Herz-Jesu-Priester, lebte er lange in Rom. Das war wohl auch für die 56 deutschen Orts- und Weihbischöfe wichtig, die ihn zu ihrem Vorsitzenden gewählt haben. Ein Vorteil, den auch Christian Weißner sieht. Er ist Sprecher der kritischen Laienbewegung Wir sind Kirche.
Die Chance liegt bei ihm darin, dass er sich in Rom auch auskennt. Er wird mit dem Papst Leo und mit anderen Kardinälen Italienisch sprechen können. Das kann eine Hilfe sein, auch in Rom mehr Verständnis für die katholische Kirche in Deutschland und für den synodalen Weg zu bekommen.
Bei aller Kontinuität wurde bei Bischof Wilmers erstem Auftritt aber deutlich, dass er Reformen und den synodalen Weg nicht als Mehrheits- oder Zeitgeistentscheidungen versteht. Der neue DBK-Vorsitzende begreift sie als Ergebnis offener theologischer Debatten und des Gebets. Er tritt da stiller und nachdenklicher auf als sein Vorgänger. Auch das dürfte in Rom gut ankommen und zudem ein weiterer Grund für das Vertrauen der Bischofskonferenz gewesen sein. Christian Weißner von Wir sind Kirche hofft deshalb, dass Heiner Wilmer die zuletzt oft zerstrittene Bischofskonferenz wieder stärker zusammenführen und ihr größeres Gewicht bei gesellschaftlichen und kirchlichen Debatten geben kann.
Also die Bischöfe müssen meiner Ansicht nach noch sehr viel mehr Teamplay lernen, denn sie haben ja Bischof Betzing sehr behindert. Da hat es dann nachher unüberbrückbare Gräben gegeben und ich hoffe sehr, dass es gelingt, dem Bischof Heiner Wilmer, aber da kommt es vor allen Dingen auch auf die anderen Bischöfe an, zu einer Gemeinsamkeit zu kommen. Das heißt, man kann sich durchaus streiten, unterschiedliche Positionen haben, aber man darf sich nicht verkämpfen.
Um das zu erreichen, hat Heiner Wilmer nun 6 Jahre Zeit. So lange dauert eine Amtsperiode als DBK-Vorsitzender. Und wenn das nicht reicht, auch eine Wiederwahl ist möglich. Aus Würzburg von der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischöfe, Alois Biel für das MKR, das Kirchenradio.
Minarette sind hierzulande schon keine Sensation mehr. Der Islam, der gehört zu Deutschland, sagen manche Politiker. Gleichzeitig schüren extreme Parteien Ängste vor dem Islam. Dabei kommen ihnen auch Verbrechen im Namen Allahs entgegen. Die katholische Kirche, die pflegt schon lange einen Dialog mit muslimischen Vertretern und Gemeinden. Auf ihrer Frühjahrsvollversammlung in Würzburg haben die deutschen Bischöfe dazu einen eigenen Studientag angesetzt und eine aktuelle Broschüre dazu vorgestellt. Das MKR war dabei.
Es ist ein umfangreiches Werk mit 180 Seiten. In dieser gerade erschienenen Broschüre stellen die deutschen Bischöfe allgemeinverständlich die theologischen Grundlagen von Christentum und Islam vor, aber auch die Vielfalt muslimischer Gemeinden, ihre Festen und Riten und praktische Hinweise, wie Pfarreien oder Verbände mit ihnen zusammenkommen können. Bischof Bertram Mayer hat schon eine Großbestellung für die Broschüre aufgegeben. Er will sie in seiner Diözese vor allem unter die Pfarrgemeinde und Diözesanräte bringen. Der Augsburger Oberhirte ist in der Bischofskonferenz für den interreligiösen Dialog zuständig. Gemeinsam mit seinen Kollegen wirbt er vor allem für Graswurzelbegegnungen zwischen Christen und Muslimen.
Also ich wünsche uns allen ein neugieriges Näschen. Denn der Dialog des Lebens beginnt nicht in der Theologie, das ist der letzte Schritt, sondern beim alltäglichen Leben. Sich einfach kennenzulernen, sich einfach gegenseitig zu informieren. Und da tun sich dann unter Umständen sogar Welten auf.
Da können etwa muslimische Eltern im katholischen Kindergarten erzählen, wie sie in ihrer Familie religiöse Feste feiern. Oder muslimische und christliche Gemeinden stellen gemeinsam einen Wohltätigkeitsbasar auf die Beine. Im Gegensatz zu den Kirchen haben die islamischen Gruppen kein gemeinsames Dach. Es gibt viele unterschiedliche Gruppen und auch Organisationen. Doch auch hier entwickelt sich ein immer stärkerer Austausch und Zusammenarbeit.
Ja, wir haben schon Felder, auf denen sehr, sehr viel geschieht. Hochschulen, Flüchtlingshilfe, Ehrenamt. Ich könnte mir auch Lebensschutz vorstellen, dass wir hier auch weiterhin kooperieren können.
Ein Beispiel für eine solche Kooperation ist die muslimische Notfallbegleitung. In 13 Städten und Landkreisen Nordrhein-Westfalens ist sie aktiv. Federführend entwickelt hat sie die Christlich-Islamische Gesellschaft, kurz CIG. Deren Vorsitzende ist die Muslima Dunja Elemenler.
In der muslimischen Notfallbegleitung arbeiten wir konkret zusammen mit der christlichen Notfallseelsorge, wo wir gemeinsam Menschen in Not helfen, ihnen beistehen. Wir haben nicht eine neue Struktur geschaffen, sondern durch interreligiösen Dialog, durch diese Vertrauensarbeit haben wir eine Erweiterung quasi der vorhandenen Struktur und nicht eine Parallele geschaffen.
Die muslimischen Helfer sind zusammen mit Christen im Einsatz, wenn Menschen in Extremsituationen nicht allein sein sollten. Etwa bei einem plötzlichen Kindstod. Auf vielen Gebieten setzen sich gläubige Muslime für ein gutes Miteinander ein und grenzen sich so auch von Fundamentalisten ab.
Allein in der Durchführung von multireligiösen Gebeten zum Beispiel, dass ich dabei stehe, wenn auch ein christliches Gebet gesprochen wird oder wenn ein jüdisches Gebet gesprochen wird, dass wir das gemeinsam auch tragen, auch gemeinsame Themen dann auch behandeln in dieser Form. Und das würden jetzt Fundamentalisten nicht tun. Das ist schon allein dieses Zeugnis durch Taten, was wir in 40 Jahren als christlich-islamische Gesellschaft täglich umsetzen.
Interreligiöser Dialog und ein friedliches Zusammenleben liegen nahezu allen islamischen Gruppierungen am Herzen. Dennoch begegnen viele Muslime gerade zur Zeit vielen Vorbehalten. Schnell werden sie mit gewalttätigen Islamisten und zuletzt stark mit Clankriminalität in Verbindung gebracht. Der Rechts- und Islamwissenschaftler Matthias Rohe wirbt dafür genaues Hinsehen und Unterscheiden.
Also erstmal muss man es ernst nehmen. Diese Probleme gibt es ja tatsächlich und man darf sie nicht kleinreden. Stichwort Kleinkriminalität. Zu dem Thema habe ich jahrelang geforscht. Handeln die als Muslime, wenn sie Drogen verkaufen, wenn sie Menschenhandel betreiben, Prostitution? Das ist sowas von unislamisch nach allem Verständnis des Islam, das man sich nur vorstellen kann. Das heißt, hier haben wir es zum Teil mit Zuschreibungen zu tun. Das Problem ist da, ja. Aber die Diagnose, das ist ein Islamproblem, halte ich für falsch.
Und der Erlanger Professor zieht einen bildhaften Vergleich zwischen muslimischen Kapitalverbrechern und katholischen Mafiabossen.
Wir würden der Mafia in Italien, na, wenn die ihre Morde plant und wenn die Leute dann wieder sich streiten, wer darf an der Leichnamsprozession den Baldachin über die Marienstatue tragen, da würden wir nicht sagen, das ist praktiziertes Christentum, was die da betreiben. Und genauso wenig, wenn irgend so ein Kleinoberer mal die Pilgerfahrt nach Mekka macht und das postet, sollten wir das nicht dem Islam zuschreiben. Also nochmal, die Probleme existieren, aber ich glaube, sie liegen woanders als in der Religion.
Denn Rechtlosigkeit und Gewalt gehören weder zum Islam noch zum Christentum. Vielmehr verbindet sie das Bekenntnis zur Nächstenliebe. Dieses gemeinsame Bekenntnis in möglichst vielen Begegnungen zu stärken, dafür wirbt die katholische Kirche in Deutschland zusammen mit den Muslimen, die hier ihre Heimat haben. Aus Würzburg von der Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe, Alois Biel für das MKR, das Kirchenradio.
Die Broschüre, die trägt den Titel Christlich-muslimische Beziehungen in Deutschland und kann auf der Homepage der Deutschen Bischofskonferenz heruntergeladen werden. Für gleich zwei katholische Großereignisse in diesem Jahr ist bzw. war soeben Würzburg Gastgeber. Für den Katholikentag im Mai und für die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz DBK, die am Donnerstag zu Ende gegangen ist. Die stärkste Beachtung hat in der Öffentlichkeit die Neuwahl des Vorsitzenden gefunden. Mein Kollege Alois Biel, der hat die Frühjahrsvollversammlung für uns begleitet. Alois, welchen ersten Eindruck hast du denn von dem neuen DBK-Vorsitzenden Heiner Wilmer, der Bischof von Hildesheim ist?
Unmittelbar nach der Wahl wirkt er schon noch etwas nervös und unsicher, aber bei der Abschlusspressekonferenz trat er bereits deutlich souveräner auf und zeigte auch seinen Humor. Wilmer kommt ja vom Bauernhof und ist leidenschaftlich gern Bulldog, also Traktor, gefahren. Er hat also Erfahrung mit schwerem Gerät und ich habe ihn gefragt, ob ihm die auch in seinem neuen Amt helfen könnten, wie sich denn so ein Apparat wie die Bischofskonferenz steuern lässt.
Also wenn ich meine Erfahrung vom Treckerfahren anwende auf die Bischofskonferenz, dann ist es immer gut, den ersten Gang einzulegen, gut zu kuppeln, Gas zu geben, dann bei alten Traktoren, ich bin früher Hanomag gefahren, zwischenschalten und dann hochschalten.
Da macht Heiner Wilmer schon mit Humor deutlich, dass er sein neues Amt bedächtig angehen, eher vorsichtig auf Touren kommen und nicht überdrehen will.
Und lässt sich denn schon sagen, ob Heiner Wilmer die Linie seines Vorgängers Georg Betzing fortsetzen will?
Da bin ich mir sehr sicher, auch der neue DBK-Vorsitzende will Reformen, mehr Frauen in Leitungsämtern, größeres Mitspracherecht des Kirchenvolkes und Rechenschaftspflichten der Bischöfe. Aber er tritt da zurückhaltender und stiller als sein Vorgänger auf. Und er versteht wahrscheinlich die Ängste einiger Bischöfe besser, die um die Autorität des Amtes fürchten. Denn jeder Bischof darf sich ja unmittelbar auf die Apostel zurückführen. Das heißt, das Amt ist in ununterbrochener Linie seit fast 2000 Jahren an jeden römisch-katholischen Bischof direkt weitergegeben worden. Und da gibt es Bedenken, dass diese Autorität und auch die Verantwortung vor Gott durch zu viel Mitsprache von Laien verwässert werden könnte.
Viele Reformen sind ja von der Zustimmung von Rom abhängig. Da kam ja das Reformvorhaben unter dem Namen Synodaler Weg nicht immer gut an. Kann sich das denn mit dem neuen DBK-Vorsitzenden ändern?
Davon gehen wohl viele seiner Mitbrüder aus. Wilmer hat lange in Rom studiert und gearbeitet. Er gehört ja dem Orden der Herz-Jesu-Priester an. In seinem Bischofskreuz ist deshalb auch ein Herz eingearbeitet. Und er war in Rom Chef dieses weltweiten Ordens. Wilmer spricht perfekt Italienisch. Und das dürfte schon rein sprachlich neue Verständigungsbrücken zwischen der katholischen Kirche in Deutschland und dem Vatikan bauen.
Nun ist ja der Eindruck entstanden, dass sich die Frühjahrsvollversammlung der DBK nur mit der Neuwahl des Vorsitzenden beschäftigt hat.
Das stand schon im Vordergrund, aber natürlich waren die Bischöfe auch mit vielen anderen Angelegenheiten befasst. So haben sie sich etwa einen ganzen Tag lang mit dem Dialog zwischen Muslimen und Christen befasst. Das ist ein sensibles Thema, gerade jetzt. Die Bischöfe ermutigen aber vor allem die Pfarreien und Verbände, Kontakt zu muslimischen Gemeinden zu suchen und damit auch das gesellschaftliche Miteinander zu stärken. Zudem war auch ein Erzbischof aus Kamerun bei der Vollversammlung zu Gast, um über die angespannte Lage in seinem Land zu berichten. Da ging es auch darum, wie katholische Hilfswerke Netzwerke das soziale Engagement der Kirche dort unterstützen können. Bei diesen Themen wird schon deutlich, dass die deutschen Bischöfe in die Gesellschaft und in die Welt blicken und nicht nur Nabelschau betreiben.
Als Bischof Wilmer nach seiner Wahl vor die Öffentlichkeit getreten ist, gab es von verschiedenen Seiten Kritik danach. Der neue DBK-Vorsitzende habe sich zu wenig politisch geäußert, zum Beispiel.
Das stimmt insofern, dass Bischof Wilmer bei seinem ersten Auftritt die Bedeutung von Glauben und Gebet für das christliche Handeln besonders betont hat. Aber bei der Abschlusspressekonferenz hat er sehr deutlich politische Fragen angesprochen. Insbesondere hat er den völkischen Nationalismus und Demokratiefeindlichkeit zurückgewiesen. Da liegt er ganz auf der Linie aller deutschen Bischöfe und seines Vorgängers Georg Betzing.
Für die katholische Kirche in Deutschland ist es wichtig, dass wir auf der Grundlage des biblischen Menschenbildes wählen, handeln und agieren.
Und damit hat er auch eindeutig vor der AfD gewarnt. Die könnte nach den Landtagswahlen in diesem Jahr eventuell sogar in Regierungsverantwortung treten. Und im Wahlkampf greift sie die Kirchen scharf an.
Und wie sieht das aus?
Nun, insbesondere in Sachsen-Anhalt wird an persönlichen Beleidigungen gegenüber katholischen wie evangelischen Kirchenvertretern nicht gespart. In diesem Bundesland sind auch die sogenannten Staatsleistungen besonders wichtig. Das sind vertraglich geregelte Entschädigungszahlungen. Die Kirchen erhalten sie für die Enteignung ihres Vermögens im 19. Jahrhundert. Diese Leistungen will die AfD sofort einstellen. Das wäre ein deutlicher Rechtsbruch. Und auch das Kirchensteuersystem will die Partei abschaffen. Von diesem System profitiert übrigens auch der Staat, denn die Kirche bezahlt für den Einzug des Geldes durch die Finanzämter. Und die Bischöfe sehen die AfD in den östlichen Bundesländern mittlerweile in einer Kontinuität zur DDR. Auch die wollte die Kirchen unter Dauerdruck setzen, weil ihr deren Menschenbild nicht gepasst hat. Und diese politischen Fragen werden die DBK und damit auch ihren neuen Vorsitzenden Heiner Wilmer in diesem Jahr noch stark beschäftigen.
Vielen Dank, Alois. Das war Alois Biel. Er hat für uns die Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe in Würzburg begleitet. Am Donnerstag ist sie zu Ende gegangen. Der März, der startet nächste Woche mit einem wichtigen Termin für unsere katholischen Pfarreien in Bayern. Die Pfarrgemeinderäte werden nämlich neu gewählt. Damit möglichst viele ihr Kreuzchen machen, geht das Erzbistum München und Freising mit der Zeit. Wie gewählt wird und warum es ganz einfach ist mitzumachen, das hat sich meine Kollegin Maria Ertle angeschaut.
Jeder Katholik ab 16 hat im Erzbistum München und Freising eine personalisierte Wahlbenachrichtigung bekommen. Und damit drei Möglichkeiten, erklärt Josef Peis, Geschäftsführer des Diözesanrats, der die Wahlen organisiert.
Uns ist wichtig, dass keiner abgehängt wird, dass jeder eine Möglichkeit hat, für sich die beste Entscheidung zu treffen, wie er an der Wahl teilnimmt. Deswegen kann man am Sonntag zur Urne gehen. Man kann 3 Wochen vorher schon den Briefwahl beantragen. Oder man kann auch in einem bestimmten Zeitraum vor der Wahl mit dem Handy, mit dem Tablet, was auch immer, seine Stimme online abgeben.
Denn die Möglichkeit, übers Handy oder den PC bei der Pfarrgemeinderatswahl mitzumachen, kam letztes Mal so gut an, dass 90% der Pfarreien gesagt haben, das wollen wir wieder so haben. Funktioniert schnell und unkompliziert.
Also es steht alles auf der Wahlbenachrichtigung drauf. Und dann gehst du auf www.deine-pfarrgemeinde.de. Das ist unsere Website. Von da geht es mit einem Klick zur Online-Wahl. Dann brauchst du dein Geburtsdatum und auf der Wahlbenachrichtigung steht so ein Passwort, ein kleines. Und schon bist du mittendrin und kannst ganz einfach die Stimme abgeben.
Das geht noch bis Mittwoch, 25. Februar. Wer es verpasst, dem bleibt immer noch der Gang zur Wahlurne am Sonntag in der eigenen Pfarrei. Josef Peis hofft auf viele Wählerinnen und Wähler.
Ja, weil es eine Form ist, Kirche auch mitzugestalten, aktiv etwas mitzuentscheiden. Und weil es gut ist und auch wertschätzend ist, wenn die Kandidierenden viele Stimmen bekommen. Und weil 6.000 Ehrenamtliche sich 4 Jahre ehrenamtlich und unentgeltlich für ihre Kirche vor Ort einsetzen.
Vor genau 4 Jahren hat Russland eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet und löste damit eine Welle der Hilfsbereitschaft für die ukrainische Bevölkerung auch bei uns hier in Deutschland aus. Vor allem in den ersten Tagen und Wochen wurden Hilfstransporte gestartet und große Sammlungen organisiert. Der Rotary-Club bei den Gries Altmühl-Jura, der hat aber bis heute nicht aufgehört zu helfen, sagt Gabriele Haranägelein.
Unser Ansinnen ist nicht nur kurzfristige Hilfe zu geben, sondern insbesondere den jungen Menschen eine Perspektive für eine Zukunft zu geben. Deshalb hatten wir das Engagement mit der Universität begonnen und sind jetzt schon im 4. Jahr und planen auch für das nächste Studienjahr eine weitere Unterstützung.
Der Club, der sammelt nämlich Geld, um damit Stipendien für Studien zu vergeben.
Nachdem viele Familien keine Arbeit mehr haben und auch viele Familien zerstörte Häuser und Wohnungen haben, sind die finanziellen Mittel fast ausgeschöpft. Und es gibt eine Vielzahl von Haushalten, die es sich eben nicht mehr leisten können, ihre Kinder studieren zu lassen, zumal auch die Studiengebühren in der Ukraine sich in der letzten Zeit deutlich erhöht haben. Und diese Familien, die wirtschaftliche Nöte haben, die wollen wir unterstützen und so jungen Menschen ermöglichen, überhaupt ein Studium zu beginnen.
Ganz konkret geht es um Stipendien für die Nationale Agraruniversität in Sumy.
Wir dachten, dass die Studenten in der Ukraine, die eine sehr agrarwirtschaftlich geprägte Ausbildung haben, für ganz Europa und für die ganze Welt das Ernährungssystem sichern werden. Und deshalb haben wir uns entschlossen, speziell diese Universität und ihre Studenten zu fördern.
115.000 Euro. So viel hat der Rotary Club Beilingries Altmühl Jura bereits dafür gesammelt, bei den Mitgliedern, aber auch durch Unterstützung der Hubert Beck Stiftung aus München. Die anderen teilhaben lassen am eigenen Glück. Für Gabriele Haranägelein ein Herzensanliegen.
Wenn ich die Rückmeldungen aus der Ukraine bekomme und höre, unter welchen schwierigen Umständen der Universitätsbetrieb überhaupt aufrechterhalten werden kann, dann freue ich mich darüber, dass wenigstens die jungen Menschen ihre Ausbildungen beginnen und fortsetzen können.
Und die Hilfe, die wird auch jetzt, 4 Jahre nach Kriegsbeginn, weiterlaufen. Viele Menschen nehmen wahr, dass rechtsextreme Positionen präsenter und offensiver vertreten werden. Gleichzeitig berichten einige Bürgerinnen und Bürger von einem Gefühl der Unsicherheit im Umgang mit solchen Entwicklungen. Der gesellschaftliche Dialog gestaltet sich dabei nicht immer einfach. Etwa wenn Diskussionen emotional geführt werden oder Gesprächsregeln nicht eingehalten. Solche Situationen sind immer wieder Thema auch in den Nachrichten. Doch wie lässt sich mit Verunsicherung und Sorge umgehen? Im Dachauer Forum wurde im vergangenen Herbst ein Kurs angeboten, in dem sogenannte Demokratiebotschafterinnen und Botschafter ausgebildet wurden.
Die Weltsituation, das Handeln von Trump und Putin, aber auch die anstehenden Kommunalwahlen haben Anne-Rose Stangelmeier, Geschäftsführerin des Dachauer Forums, nachdenklich gemacht.
Also ich finde, die Weltsituation ist so schwierig geworden mit Ukraine-Krieg, mit Trump, mit Klimawandel. Und die demokratischen Parteien kommen immer stärker unter Druck. Ich sag's, wie es ist. Wir sind in großer Sorge, wie die AfD hier immer mehr an Akzeptanz in der Bevölkerung erreicht.
Sie wollte etwas tun gegen die Gefährdung der Demokratie und hat sich einen Qualifizierungskurs ausgedacht, der mit dem Zertifikat Demokratiebotschafter abschließt.
Und hatten vorsichtig erwartet, vielleicht 10 Leute, die kommen wollen. Und es waren über 40 Anmeldungen, wir hatten eine Warteliste, wir waren überwältigt von dem Interesse.
An 8 Abenden diskutierten die Teilnehmenden Grundsatzfragen wie: Hat unsere Demokratie noch Zukunft oder sind Menschenrechte heute noch universell einforderbar? Der ehemalige Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler hat den Kurs mitkonzipiert und wollte erstmal das Basiswissen stärken.
Wir leben hier ganz konkret in einer ländlichen Region und wir haben die folgende Erfahrung, dass es Orte gibt, die haben zum Beispiel nur 10% AfD-Anteil und andere Orte, die haben 30-35%. Soziologisch sind die völlig gleich. Das heißt, der Lerneffekt war für uns, da gibt es jeweils Meinungsmacher, Stimmungsmacher pro Demokratie, gegen Demokratie. Und wir müssen unsere Seite stärken und Leute ausbilden, auch vor Ort, im Wirtshaus, in der Familie, im Verein, Rede und Antwort stehen zu können.
Aber nur wer eine gute Basis hat, kann auch Antworten geben. Beispielsweise auf die Behauptung, Demokratie sei doch bloß etwas der Weststaaten und man könne das doch nicht auf andere Staaten in Asien oder Afrika übertragen, weil deren Geschichte so anders verlaufen sei, dass ihnen demokratisches Denken fremd sei. Norbert Göttler sagt dazu:
Das halte ich natürlich schon für rassistisch. Eine Form von Demokratie wird es immer geben können. Die Form von Demokratie kann ganz unterschiedlich sein, das haben wir ja hier in Deutschland auch erlebt, ja, direkte, indirekte Demokratie und so weiter. Aber eine Form von menschenrechtlichem Mitbestimmen will eine Bevölkerungsschicht überall. Das ist meine tiefe Überzeugung.
In dem Blog, in dem darüber diskutiert wurde, ob Menschenrechte noch universell einforderbar seien, referierte Göttler eine weit verbreitete Meinung unter despotischen Staatsführern. Die sagen nämlich, Menschenrechte seien auf christlichem Boden gewachsen, also in Westeuropa, und deshalb sei man daran nicht gebunden.
Auch da würde ich sagen, das würde ich nicht mittragen. Das ist immer die Argumentation der Mächtigen. Fragen Sie jemanden, der im Folterkeller sitzt oder im Gefängnis, der wird andere Meinungen haben.
In einem weiteren Modul ging es um Strategien in schwierigen Kommunikationssituationen. Die Referentin hat betont, dass Schweigen Zustimmung bedeutet. Doch wie man Haltung zeigt, das sei von der Situation abhängig, erinnert sich Anne-Rose Stangelmeier.
Der Rahmen muss irgendwie klar sein, ob man nur mit einer kurzen, auch körperbetonten Geste sagt, da bin ich anderer Meinung und steige aber nicht tiefer in das Gespräch ein. Oder ich habe eine Situation, wo ich mich auch auf ein Gespräch einlassen kann. Da empfiehlt sie natürlich zuhören, mal hören, wo sind die Hintergründe und festklopfen auf das Konkrete.
Der Kurs richtete sich ausdrücklich an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, so zum Beispiel auch an Referentinnen und Referenten, die Gruppenführungen durch die KZ-Gedenkstätte anbieten. Aber auch Engagierte aus Demokratiebündnissen haben teilgenommen und waren von dem Konzept erst das Basiswissen, dann praktische Tipps überzeugt.
Wir haben schon zurückgespiegelt bekommen, dass die Leute sagen, ich habe jetzt mehr Klarheit im Kopf. Ich habe mehr Hintergrundwissen, fühle mich gestärkt, fühle mich ermutigt.
Dabei ist völlig klar, dass man nach dem Besuch des Kurses nicht alle Rechtsextremen umstimmen kann, meint Göttler. Aber
gibt da meines Erachtens zwei Teile. Die einen, die sich ideologisch komplett festgelegt haben, teilweise Funktionäre von Parteien sind und so, mit denen ist, glaube ich, ein irgendwie gearteter Dialog nicht mehr möglich. Es gibt aber auch einen zweiten Teil, ich möchte sagen, eine Grauzone von Menschen, die unsicher sind, die unzufrieden sind mit ganz vielen und in einer ersten Reaktion dann populistische Parteien wählen. Diese Szene, das muss unsere Szene sein, auf die wir einwirken wollen und auch persönlich ins Gespräch kommen wollen, weil die sind meines Erachtens noch gesprächsfähig.
33 Demokratiebotschafterinnen und Botschafter konnten im Dezember ihr Zertifikat entgegennehmen. Ein weiterer Kurs ist geplant. Nach Ostern geht's los. Anmelden kann man sich schon jetzt auf der Homepage des Dachauer Forums. Brigitte Strauß für MKR, das Kirchenradio.
Übrigens, das ganze Gespräch mit Anne-Rose Stangelmeier und Norbert Göttler können Sie in unserem Podcast Unschlagbar hören. Sie finden ihn auf innehalten.de und natürlich auch überall da, wo Sie Ihren Podcast hören. Wie gut sind wir eigentlich auf Krisen vorbereitet? Als Gesellschaft und auch ganz persönlich. Genau darum geht es in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins Innehalten. Und außerdem wirft ein Artikel auch einen Blick auf unser eigenes Seelenklima in der Fastenzeit. Und genau darüber spreche ich jetzt mit dem stellvertretenden Chefredakteur Florian Ertel. Hallo Flo.
Katharina, grüß dich.
Flo, im Krisenfall ist Engagement und Vorbereitung wichtig, habe ich gelesen. Sowohl gesellschaftlich als auch persönlich. Ist Deutschland in dieser Hinsicht denn gut aufgestellt oder gibt es da noch Luft nach oben?
Also wenn man auf die Expertenmeinung hört, dann sind wir nicht krisenbereit sozusagen. Wie komme ich drauf? Es fand im Umfeld der Münchner Sicherheitskonferenz fand natürlich diverse Begleitveranstaltungen statt. Wir haben eine besucht und da waren also ein Bundeswehrgeneral, ein Sicherheitsexperte, der gleichzeitig, das sind wunderbare Titel, Direktor des Instituts für Risikoanalyse und internationale Sicherheit ist.
Oha.
Und der Bundesbeauftragte für Krisenresilienz, Sicherheitspolitik und zivil-militärische Zusammenarbeit bei den Maltesern. Also diese drei Herren waren da versammelt und die haben da mal ja ziemlich Tacheles geredet, sage ich jetzt mal. Du hast es bereits gesagt, ein Staat ist nur so stabil wie die Gesellschaft, die ihn trägt und mit Leben füllt. Und da wird das Zeugnis für unsere Zivilgesellschaft relativ vernichtend ausgestellt. Wenn wir jetzt, sage ich mal, diesen Turnaround, was die Bundeswehr angeht, geschafft haben oder dabei sind, sie zu schaffen, dann sehen alle drei, was die Zivilgesellschaft angeht, noch großen Nachholbedarf. Und das fängt bei ganz kleinen Sachen an. Denn wenn es jetzt tatsächlich zu einem Militäreinsatz käme oder zu einer, ja, an der NATO-Ostflanke, wie man immer sagt, dann würde Deutschland sozusagen zu einer Drehscheibe auch für Militärtransport etc. werden.
Und dann geht es nämlich an um zivile Vorbereitung.
Sowohl als auch, also da müsste im Katastrophenfall jeder ja bereitstehen, es müsste Sicherheitsketten geben. Ist das überhaupt, wie schwer wir uns mit solchen Dingen tun, das wissen wir noch aus der Corona-Zeit. Und letztendlich, ja, haben wir uns vorbereitet, wenn jetzt der Strom ausfällt, wenn das Wasser ausfällt, ja, haben wir da einen kleinen Überlebensvorrat zum Beispiel zu Hause, ja. Aber wissen wir zum Beispiel auch, wie erste Hilfe zu leisten ist? Gibt es auch Reserven, die wir sozusagen personell anzapfen können, oder sind wir hier in unserem Zivilgesellschaft alles so gebunden mit unseren Aufgaben? Also das sind alles viele, viele offene Fragen, und sie appellieren tatsächlich dafür, dass wir aus unserer, ich zitiere, aus unserer Wohlfühlatmosphäre herauskommen und uns etwas krisenfester machen. Das ist eine interessante Sache, und wer vielleicht irgendetwas dazu für sich selbst mal beitragen möchte, es wurde gleichzeitig vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfohlen, sich einen Notfallratgeber herunterzuladen. Das kann man, wir haben einen QR-Code bei uns im Heft angegeben, ganz einfach machen, man kann den sich zuschicken lassen, kostenlos, und das sind schon mal so einige wichtige Dinge, und die kann jeder ja für sich nach eigenem Gutdünken mal anschauen, aber zumindest sollte man aus meiner Sicht auch darüber mal Bescheid wissen.
Das heißt, da kommt auch eine Aufgabe auf jeden Einzelnen von uns zu. Es geht jetzt ja nicht nur um die geopolitische Bedrohung wie in dem Artikel, sondern auch um das eigene Seelenklima bei euch im Magazin. Erzähl mal, ein Pastoralreferent hat da eine ganz besondere Aktion für sich in der Fastenzeit gestartet.
Ja, das ist der Raul Rosmi, der ist hier in München Jugendseelsorger und auch künstlerisch tätig. Und ja, der hat sich begeistern können für die Klimastreifen des britischen Klimawissenschaftlers Ed Hawkins. Was hat es damit auf sich? Wir kennen das alle. Der Dom war, glaube ich, auch mal bestrahlt in bunten Streifen, um darauf aufmerksam zu machen, auf die Problematik. Also jeder Streifen zeigt sozusagen immer die Veränderung an. Und er empfiehlt es jetzt mal zu machen für die Fastenzeit bis Ostern. Dafür bräuchten wir 5 Buntstifte in unterschiedlichen Farben. Und ja, wie ging es mir jeden Tag? Und danach sozusagen, also von dunkel eher schlecht bis zu, ja, das war ein super Tag oder sowas. Das ist dann eher hell. Und am Ende, wenn sich dann dieses Diagramm jeden Tag einen Streifen gebildet hat, dann im Rückschau drauf zu schauen. Und das wäre dann sozusagen ganz interessant festzustellen, was war denn an dem jeweiligen Tag los? Was hat mir sozusagen den Tag eher, ja, kaputt gemacht, oder was hat mich belastet, oder was hat mir beigetragen, meine Stimmung zu heben, oder wo war ich besonders beglückt oder sowas. Ist vielleicht mal eine spannende Übung.
Absolut, und die Fastenzeit hat ja gerade erst angefangen. Das heißt, man kann auch gut jetzt noch damit starten, und es muss ja auch nicht in der Fastenzeit sein. Danke, Flo, auf jeden Fall für den Einblick in die neue Ausgabe unseres Magazins Innehalten. Sie bekommen es in vielen Kirchen des Erzbistums München und Freising. Ganz bequem können Sie es sich im Abo nach Hause liefern lassen oder digital in unserer Michaelsbund-App lesen. Schauen Sie doch einfach mal rein. Seit ich denken kann, war Radio schon immer mein Begleiter, mein absoluter Lieblingsbegleiter. Morgens beim Aufstehen, in der Küche oder auch im Auto. Ganz klar, Radio ist nämlich nicht nur eines der schnellsten Medien, das gut recherchierte Informationen, Nachrichten und mehr liefert. Nein, Radio begleitet Sie auch jeden Tag mit einem richtig guten Musikmix, den Sie jetzt wirklich überall hören können. Und das jetzt noch einfacher. Wer, wie, wo, was und überhaupt, das weiß mein Kollege Ivo Makota. Servus, Ivo.
Hallo Katharina, grüß dich. Ja, wie du schon gerade gesagt hast, auch bei mir sieht das nicht anders aus. Radio ist schon immer mein Lieblingsbegleiter von klein auf. Und es ist für mich eines der besten und schönsten Medien. Völlig egal, ob nebenbei oder wenn es mal eine schnelle Info braucht. Deshalb bin ich jetzt echt froh, dass wir jetzt eine eigene App haben. Mit der MKR Kirchenradio App kann man nämlich jetzt unser Programm überall empfangen. Völlig egal, wo man ist. Also egal, ob man in der U-Bahn sitzt, im Park spazieren geht oder irgendwo im Ausland auf Reisen ist.
Ja, perfekt. Das heißt also auch kein Rauschen und kein, ja, wo finde ich euch jetzt eigentlich? Einfach App öffnen und MKR ist da.
Absolut, exakt.
Ja, das klingt ziemlich cool und auch recht einfach.
Ist es auch. Ja, und nicht nur der Sound ist cool. Nein, man sieht sofort, welcher Titel läuft. Und man hat auch die Möglichkeit, uns zum Beispiel eine WhatsApp zu schicken. Also ohne jetzt eine lästige Nummer eingeben zu müssen, sondern man geht einfach im Menü der App auf WhatsApp, schickt uns eine Nachricht, wenn man was melden möchte oder uns einfach schreiben möchte. Oder sich zum Beispiel, wie derzeit für die Pilgerreise nach Malta, die wir gemeinsam mit dem Bayerischen Pilgerbüro verlosen, anzumelden.
Absolut. Und wir freuen uns natürlich über jede Nachricht, die hier bei uns aufploppt im Studio. Aber sag mal, wo gibt's denn jetzt diese MKR-App? Also wo bekomme ich die und was brauche ich dazu?
Ganz einfach, ein Smartphone und die MKR-Kirchenradio-App, die gibt's in Ihrem App oder Google Play Store. Einfach nach Kirchenradio suchen und schon sollte sie aufploppen. Kostet nichts, dann auf Ihr Smartphone runterladen, App öffnen und egal, ob Sie gerade in München im Urlaub oder im Zug sitzen, das MKR ist da.
Das ist doch perfekt, sehr schön und wir freuen uns darüber. Also nochmal, ab sofort gibt's die MKR Kirchenradio-App in Ihrem App-Store, mit der Sie unser Programm 24/7 von überall hören können. Einfach nach Kirchenradio suchen, runterladen und dann, ja, viel Spaß und gute Unterhaltung und ja, wir hören uns. Und schon wieder ist das Wochenende in Sicht und wenn Sie noch keine Pläne haben, mein Kollege Willi Witte, der hat ein paar Veranstaltungstipps für Sie zusammengestellt.
Münchner Kirchenradio, Veranstaltungstipps.
In zwei Münchner Kirchen ist jetzt in der Fastenzeit die Klanginstallation Chor zu sehen und zu hören. Das Werk zwischen Architektur, Spiritualität und individueller Erfahrung haben die Künstlerin Nathalie Brumm und die Musiker und Komponisten Luis Weiß und Lukas Schäfer in der Herz-Jesu-Kirche und im Liebfrauendom umgesetzt. Ausgangspunkt des Klanginstallationsprojekts ist das sogenannte Memophon, ein umgebautes Wählscheibentelefon. Darauf haben Besucherinnen und Besucher in den vergangenen Wochen rund 600 persönliche Gedanken und Wortbeiträge hinterlassen. Unter anderem zu Fragen wie, was lässt dir Herz höher schlagen? Aus den aufgezeichneten Stimmen und Geräuschen entwickelten Brumm, Schäfer und Weiß ihre Klangkompositionen. Chor ist bis zum 27. März in der Herz-Jesu-Kirche in Neuhausen und in der Frauenkirche zu sehen und zu hören. Kriminell gutes Improvisationstheater erwartet die Besucher am Samstag im Hoftheater München. Beim Mord auf dem Piratenschiff wissen selbst die Schauspieler bis kurz vor Schluss nicht, wer die Tat begangen hat. Kommissarin Pfeife ermittelt und die Handlung entwickelt sich in Echtzeit nach den kriminellen Wünschen und Einfällen des Publikums. Das Ensemble Die Thrillerpfeifen steht wieder am Samstag auf der Bühne im Hoftheater. Karten gibt es zwischen 20 und 29 Euro. Kommissarin Pfeife ermittelt ab 19.30 Uhr. Die Pfarrei Christus Erlöser in Neuperlach bietet am kommenden Sonntag wieder einen Treff für junge Christinnen und Christen unter dem Motto Hope and Home an. Ein Glaubenstreffen, bei dem Fragen erlaubt und Zweifel normal sind. Die Besucher erwarten Kaffee und Snacks, Impulse, Gebete für den Alltag und gute Gespräche. Hope and Home, das Treffen für junge Christen, findet einmal im Monat statt. Das nächste Mal wieder am kommenden Sonntag um 12 Uhr im Jugendhaus St. Maximilian Kolbe in Neuperlach. Ich wünsche Ihnen und euch ein erholsames Wochenende.
Jeden Sonntag predigen die Pfarrer im Gottesdienst. Sie erklären das Evangelium oder sprechen ganz alltägliche Themen und Probleme an. Und dann gibt es da ja noch die Fastenpredigt. Was das genau ist, dazu jetzt mehr in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute die Fastenpredigt, erklärt von Pfarrer Simon Eibel.
Die Fastenpredigt hat ja in der Zeit der Geschichte eigentlich recht unterschiedliche Wandlungen erlebt. Das heißt, ich habe in der Kinderzeit noch im Hinterkopf Fastenprediger, die Fastenpredigt dazu verwendet haben, den Menschen wieder mal sauber die Meinung zu sagen. Der eigentliche Sinn der Fastenpredigt liegt eigentlich ganz woanders. Der eigentliche Sinn der Fastenpredigt liegt in der Fastenzeit und die Fastenzeit ist keine Zeit des Verzichts, sondern eine Zeit der Erneuerung. Die Fastenzeit führt uns ja hier auf die Osterzeit und Ostern ist das Fest des Lebens. Ostern müssen wir wieder leben aus allen Poren, da muss Leben überall sprießen und darum geht es in der Fastenzeit, einfach wieder neu mein Leben zu finden. Mich loszulösen von den Verstrickungen, in denen ich drin bin, da geht es um alles, das heißt, ob ich Alkoholik oder Workaholik oder sonst was bin, einfach wieder zu schauen, was hindert mich am eigentlichen Leben, wo muss ich vielleicht ein Stück loslassen, wo muss ich auch neu werden. Das heißt, am letzten Sonntag ist die Geschichte gewesen von der Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor, wo klar wird, wer dieser Jesus ist, Gottes Sohn. Und diese Geschichte macht nicht nur deutlich, wer dieser Jesus ist, sondern wer ich bin. Das heißt, meine Berufung. Ich bin Gottes Sohn, Gottes Tochter. Und am Ende meines Lebens steht nicht irgendwo ein nichts Abgrund, sondern steht die letzte Herrlichkeit, die mir geschenkt wird. Und dann kann ich vieles loslassen, wo ich mir diese Herrlichkeit jetzt schon verschaffen möchte und mir das schenken lassen, was mir das Leben eigentlich gibt. Das heißt, entzerrt, entlastet, in meine Zukunft hineingehen. Und das ist für mich eigentlich der Sinn der Fastenzeit, mich wieder dessen bewusst zu werden, dass ich gar Angst mehr brauche vom Leben und dass ich leben darf aus allen Poren.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.